Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show, der wöchentlichen, fast wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wir müssen reden über viele interessante Themen. Zum einen müssen wir über die neuen MacBooks bzw. /Mac Mini Apple-Geräte mit dem M1 ARM-Chip reden. Dann haben wir noch im Programm die KI zur Spracherkennung, die nun spontane Sprache erkennen und verstehen kann. Das PinePhone ist nun mit Plasma Mobile erschienen. Und dann haben wir noch eine Kategorie in dieser Woche, nämlich die Distro der Woche, Tails 4.13. Ihr merkt, wieder eine kleine, kompakte Sendung. Wir fangen aber zunächst einmal an mit einem größeren Thema. Ihr habt es vielleicht gemerkt, 2 Wochen ist, glaube ich, jetzt her schon, dass Apple die M1-Serie vorgestellt hat. Das heißt, der neue Smartphone- oder Tablet-Prozessor, der nun auch in MacBooks und Mac Minis drin steckt. 3 Geräte hat Apple vorgestellt. Apple hat nämlich ein neues MacBook Air, ein neues MacBook Pro und ein Mac Mini mit dem neuen ARM-Chip M1 vorgestellt. Und ja, die kommen mit ja doch ziemlich erstaunlichen Spezifikationen und auch ja Speed und Geschwindigkeit, also Speed und Geschwindigkeit ist ja das Gleiche, also Geschwindigkeitsangaben daher. Zum einen gibt es Arbeitsspeicher von 8 bis 16 GB Arbeitsspeicher maximal. Das ist, glaube ich, für ja, das Pro-Modell beim MacBook vielleicht ein bisschen wenig, aber wir werden sehen. 16 GB ist, glaube ich, ist noch okay. LPDDR4 oder LPDDR4X RAM, man ist sich noch nicht ganz so einig, also man weiß es noch nicht ganz genau. Es gibt auf dem M1 Prozessor selber 8 CPU und GPU Kerne, Ausnahme ist das MacBook Air, dort gibt es eine Variante mit 7 GPU Kernen. 4 leistungsstarke CPU Einheiten sind verbaut und 4 energieeffiziente CPU Einheiten, die also etwas Strom sparen sollen. Außerdem gibt es noch eine Neural Engine, eine Neural Engine, die mit 16 Kernen läuft und dann eben für ja, ein paar sagen wir mal, ja, Machine Learning oder künstliche Intelligenz, wie das ja heutzutage heißt, ausgestattet sein soll. Es gibt dann noch einen Thunderbolt- bzw. USB-4-Anschluss. Ist das so ein richtiger USB-4-Anschluss? Ich weiß es nicht. PCI Express 4.0 wird ebenfalls unterstützt, aber scheinbar noch nicht in den neuen MacBooks bzw. dem Mac Mini. Das ist auch interessant. Also da ist es noch nicht mit drin. Aber generell soll das von dem ARM-Chip unterstützt sein. Die Secure Enclave soll zur Sicherung von ja, Fingerabdrücken oder auch Face ID ebenfalls mit auf dem Chip drauf sein. Und deshalb können wir uns ja also davon ausgehen, dass wir dort eben mit einem Fingerabdruck dann sich authentifizieren kann. Das MacBook Air kommt wohl auch mit einem etwas Energiehungrigkeit von 10 Watt daher, was Apple erlaubt, auf einen Lüfter zu verzichten. Also Apple hat im MacBook Air keinen Lüfter eingebaut. Das heißt, egal wie stark ihr das Ganze beansprucht, das Einzige, was der Prozessor macht, ist, er drosselt eventuell runter irgendwann mal. Aber einen Lüfter werdet ihr nicht hören, weil keiner eingebaut ist. Beim MacBook Pro ist das etwas anders. Dort ist die Energieaufnahme auf bis zu 20 Watt eingestellt. Deshalb ist dort auch ein Lüfter. Aber genaueres weiß man noch nicht, was den Prozessor angeht. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen was drosseln. Die ersten Benchmarks trudeln so rein und einige Leute sind da schon begeistert von, dass die relativ schnell sind. Also das MacBook Pro ist schneller als das MacBook Air, aber der Unterschied soll nicht ganz so groß sein, weshalb einige davon reden, das MacBook Pro braucht man doch gar nicht, wenn das MacBook Air schon so nah dran ist. Und es soll auch überall der gleiche Prozessor verbaut sein. Ja, MacBook Air außer die GPU, eine GPU ist da wahrscheinlich abgeschaltet oder was, aber ja, das ist so der große Unterschied. Wenn wir uns die Spezifikationen nochmal genauer anschauen, dann werden wir sehen, dass das MacBook Air mit einem 13,3 Zoll Display mit einer Auflösung von 2560x1600 Pixeln mit bis zu 400 Nits Helligkeit daherkommt. DCI P3 Farbraum wird unterstützt und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher. SSDs mit bis zu 2 Terabyte Kapazität können ebenfalls verbaut werden. Ihr wisst, ihr müsst vorher alles auswählen, weil da gibt es keine DIMM-Schnittstellen, also dass man dann Arbeitsspeicher selber reinbasteln kann, sondern das ist alles fest verlötet. Das heißt, ihr wählt am besten das, was ihr meint, wo ihr Jahre mit auskommt, also wahrscheinlich die größte Variante. Das gleiche gilt auch für die Speicherkapazität. Dann gibt es bei dem MacBook Air auch eine Touch-ID zum Entsperrung des Gerätes. Natürlich kann die Touch-ID auch für andere Aufgaben verwendet werden, da jetzt eben dieser Secure Enclave Chip mit dabei ist, wie bei eben iPhones oder den Tablets. Die Kamera ist immer noch nur 720p, aber dank des neuen Prozessors soll Rauschen besser herausgerechnet werden können und das auch in Echtzeit, das heißt bei euren Webcam-Gesprächen sollte etwas klarer sein, auch wenn ihr in einem etwas dunkleren Raum dann aufnehmt. Als Farben gibt es Gold, Silber und Grau zur Auswahl. Standard sind bei allen 8 GB Arbeitsspeicher und eine 250 GB SSD. Also bei dem Minimum und also bei MacBook Air und MacBook Pro. 18 Stunden Laufzeit soll es dann beim Air geben. Das ist schon eine gewaltige Anzahl, würde ich mal sagen. Das kommt schon in Gegenden, wo andere Laptops nicht mithalten können. Das MacBook Air soll dann auch nur in Anführungszeichen 1150 Euro kosten. Ich habe ganz genaue Preise rausgesucht. Und mit einem 8-Kern-Grafiksystem, also wenn man nicht auf den einen Kern verzichten möchte, 512 GB internem Speicher, also Flash-SSD-Speicher, werden dann 1364 Euro fällig, also 200 Euro etwa mehr. Ja. Und wer eben dann eben 16 statt 8 GB Speicher haben möchte, der muss nochmal 200 Euro ausgeben dafür. Da kommen wir also in eine Gegend, wo ich sage, da reicht es vielleicht doch schon für ein MacBook Pro mit Intel-Prozessor. Nun ja, das MacBook Pro 13 Zoll kommt ebenfalls mit der gleichen Auflösung daher, also 2560x1600 Pixeln, hat aber 500 Nits anstatt 400 und kann mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und 2 TB SSDs ausgestattet werden. Es kommt auch wieder mit einer Touchbar daher und es gibt die Farben Silber und Grau. Mit 256 GB SSD kostet das MacBook Pro 13 Zoll 1412 Euro und mit 512er SSD werden dann 1637 Euro daher. 224 Euro, um ganz genau zu sein, Aufpreis für 16 GB Arbeitsspeicher. 20 Stunden Akkulaufzeit sollen drin sein, verspricht Apple. Das ist auch eine interessante Geschichte. Klar, das MacBook Pro ist ein bisschen was dicker, ein bisschen was größer als das MacBook eher ein bisschen was schwerer, deshalb kann da auch mehr Akku rein. Das ist also durchaus mit drin. Dann gibt es noch den kleinsten im Bunde, zumindest was den Preis angeht. Ich weiß nicht, ob er mit dem MacBook Air mithalten kann. Das ist der Mac Mini. Der kostet mit 256 GB SSD 779 Euro. Mit einer 512 GB SSD sind wir schon bei 1000 Euro und nochmal 224 Euro Aufpreis für 16 GB Arbeitsspeicher. Alles kann jetzt bereits schon bestellt werden und soll dann auch schon und wird sogar schon ausgeliefert, so wie ich das gesehen habe. Das ist also das kleine News-Update zu den neuen Mac-Geräten. Ich habe ja gesagt, ich werde auf jeden Fall da die Mac-Geräte nochmal erwähnen, falls die jetzt dann rauskommen. Und wer sich da informieren möchte, der kann sich schon mal in ersten Tests das Ganze nochmal anschauen. Da gibt es also Leute, die das Ganze in Sachen Performance ausprobiert haben und die sind also dann doch schon zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Da können diese armbestückten M1-Chipsätze durchaus mithalten mit einigen Intel-Chipsätzen. Die können die nicht alle überholen, ist es klar. Das geht natürlich nicht, aber sie können gerade bei Sachen so Video-Rendering und so richtig punkten und auch gerade bei der GPU-Leistung, was Spiele angeht, kann man da wirklich auf ordentlich viel Power setzen. Und das gleichzeitig bei dem etwas längeren Akku ist das sicherlich eine gute Sache. Da zeigt es sich aber natürlich auch, dass Intel die letzten Jahre so ein bisschen geschlafen hat und dass AMD leider nicht bei Apple mit dabei ist, sonst wäre das sicherlich auch etwas anders gelaufen bei den MacBooks. Aber das zeigt auch dann die großen Unterschiede in Sachen Performance zwischen den alten MacBooks und den neuen mit dem M1-Chip. Kommen wir zum nächsten Thema. KI zur Spracherkennung kann nun spontane Sprache erkennen. Das ist ziemlich schwierig. Und Forscher am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, das ist eine geile Abkürzung, wie ich finde. Wo arbeitest du beim KIT? Ist es gelungen, eine KI zur Spracherkennung zu entwickeln, die spontane Sprache besser verstehen kann als bisher alle anderen Systeme und sogar Menschen selber. Und da wird es schon ein bisschen was gruselig, würde ich mal sagen. Das alles mit einer sehr, sehr geringen Latenz auch noch von 1,75 Sekunden, was schon sehr beeindruckend klingt. Es gibt einen internationalen Test, also der internationale Test für solche Spracherkennungssysteme, Switchboard heißt der, weist gerade mal eine Fehlerrate von 5% bei der Nutzung dieses Systems zu. Das ist geringer als das, was Menschen im Durchschnitt von 5,5% erreichen können. Die machen also 5,5% Fehler bei der Erkennung von spontaner Sprache und dieses KI-System nur noch 5, das heißt 0,5% besser als der Mensch. Switchboard Conversational Corpus hat etwa 2500 Unterhaltungen mit 500 verschiedenen Sprechern, die erkannt werden müssen. Am Namen kann man schon erkennen, dass das System nur in englischer Sprache durchgeführt wird. Und ja, mit diesem guten Ergebnis ist diese Spracherkennung deutlich besser als alles andere, was wir derzeit von Microsoft, Apple, Google oder IBM oder Amazon so kennen. Eingesetzt wird die Technologie im Lecture Translator eines automatischen Übersetzungssystems, das 2012 Vorlesungen in ab 2012 Vorlesungen in Karlsruhe in verschiedene Sprachen dann auch mitschreibt und dokumentiert. Um spontane Sprache besser zu verstehen, konnten von diesem Zeitraum aus also Daten gesammelt werden, die dann dazu genutzt werden, um so Sachen rauszurechnen wie Stottern, Satzabbrüche, pausierende Ä-Laute und vieles mehr, was so eine kleine Herausforderung für so eine KI oder eine Spracherkennung im Allgemeinen darstellt. Die Daten wurden dann in ein neuronales Netzwerk gespeichert, das oder gespeist, das mit Encoder-Decoder-Architektur und einer Kombination aus konkurrierenden Ansätzen wie LSTM, also Long-Term Short Memory, und die Attention Layer des Transformer-Ansatzes dann genutzt wurden. Long-Term Short Memory ist eine Art, wie man neuronalen Netzwerken etwas beibringen kann. Erinnerungen an frühe Erfahrungen sind damit möglich. Es erzeugt so etwas wie ein Kurzzeitgedächtnis, das allerdings dann auch lange anhält und auf das man dann auch schnell zugreifen kann. Beim Attention Layer und Transformer-Ansatz wird eine Methode, mit der ein Computer eine Folge von Zeichen in eine andere Folge von Zeichen übersetzen kann, ausgenutzt. Und ein Transformer besteht im Wesentlichen aus in Serie geschalteter Kodierung und in Serie geschalteter Dekodierung. Bei der Transformation wird für jedes Wort eine Wertung gegeben und bei jedem neu hinzugekommenen Wort diese Wertung angepasst. Und beim Attention Layer, bei der Attention Layer Methode berechnet man dann die Korrelation eines Eingabesymbols zu den anderen Eingabesymbole, die man hat. Also für die deutsche Spracherkennung kann ich auch noch mal ganz kurz sagen, laufen derzeit noch ein paar Trainingszyklen. Auch hier zeichnen sich dann so Verbesserungen ab. Allerdings steht den Forschern dafür noch ein vergleichbarer kein vergleichbarer Benchmark zur Verfügung, um das zu testen. Und ich glaube, es ist ein bisschen was schwieriger, weil die deutsche Sprache dann doch ein bisschen was mehr an Dialektik auch noch kennt, also verschiedene Dialekte, die es gibt und Sonderwörter, die noch gelernt werden müssen an der Stelle. Trotzdem eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Also KI und Spracherkennung kommen jetzt zusammen und die Spracherkennung wird immer genauer. Das wäre natürlich super, wenn der Sprachassistent mich demnächst auch auf Kölsch verstehen könnte. Nun ja, wir machen mal weiter mit einer kleinen News-Ankündigung. Das Pinephone ist ja eine Alternative zum Librem 5 und ein Linux-Smartphone, das mit fast Mainline-Kernel-Unterstützung daherkommt. Und das soll jetzt auch mit KDE Plasma Mobile ausgeliefert werden. Dazu hat man die neueste Revision, die man eben hat, vorgestellt. Die soll dann ab Dezember auch mit Plasma Mobile ausgeliefert und bestellbar sein. An den Grunddaten hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Weiterhin enthält man eben das Basismodell mit 2 GB RAM und 16 GB eMMC-Speicher. Das kostet dann $149. Und das Convergence Package, das gibt es dann mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Speicher. Sowie ein USB-C-Dock für den Konvergenzmodus, also dieser Convergence-Modus, den Ubuntu Touch mal angepriesen hat, wo man einfach per USB-C das Ganze an Monitor, Tastatur und Maus anschließt und dann einen Computer hat, das gibt es dann schon für $199. Im Inneren steckt immer noch ein Allwinner A64 Quad-Core SoC mit Mali 400 MP2 GPU. Es gibt ein fast 6 Zoll, also 5,95 Zoll LCD-Display mit einer 1440er 720er Auflösung, 18 zu 9. Und ja, Wi-Fi gibt es nur im 2,4 GHz Bereich, BG und N Standard. Auch Hotspots sind damit möglich, Bluetooth 4.0 und als Hauptkamera gibt es einen OV6540-Chip, Omnivision-Chip mit 5 Megapixel Auflösungen. Es ist ein kleiner Sensor mit 1 durch 4 Zoll Größe, hat aber zumindest mit LED und Blitz auch noch einen guten Support. Außerdem gibt es noch eine Selfie-Kamera. Das ist jetzt ein Chip GC2035, den ich überhaupt nicht kenne, aber der kommt auch noch mit 2-Megapixel-Kamera daher, ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr kleiner, mickriger Sensor. Falls ihr noch ältere Pinephone-Modelle habt, könnt ihr ein Mainboard bestellen mit den größeren Specs, also 3 GB und 32 GB, und könnt das einfach selber in euer Pinephone mit einbauen, was sicherlich auch eine schöne Sache ist. Also für die Leute, die rumbasteln wollen, die müssen sich nicht ein neues Pinephone kaufen. Aber keine Angst, falls ihr eins kaufen möchtet, kriegt ihr als Early Adopter der ersten Pinephones auch noch Angebote unterbreitet. Da müssten die E-Mails auch schon draußen sein, was das angeht. Es bleibt im Grunde genommen einem Entwickler Smartphone, auch wenn die Basis-Smartphone-Features funktionieren sollen, wie zum Beispiel telefonieren, SMS schreiben, im Web browsen und die Kamera benutzen. Weiterhin findet man dann auch noch unter dem Akkudeckel, also es gibt wieder einen austauschbaren Akku mit 3000 mAh, oder mehrere Schalter zum Deaktivieren von Kamera, Mikrofon, WLAN und mobilen Daten. Und ein weiterer und guter Meilenstein ist das sicherlich für Plasma Mobile, jetzt mal vorausgeliefert zu werden auf einem Smartphone und die Möglichkeit zu haben, dann dort Entwickler mit anzuziehen und natürlich ein paar neue Benutzer dann auch zu bekommen, die ein paar Sachen testen können. Allgemein als Testgerät ist das für Entwickler sehr, sehr interessant. Die Specs schreien natürlich nicht nach High-End oder sogar Low-End, wenn man das mal mit so einem Android-Smartphone vergleicht, so einem typischen. Aber man muss dazu natürlich auch das Ganze etwas anders bewerten. Zum einen ist das ein Projekt, was ziemlich niedrig im Preis ist. Zum anderen ist das natürlich ein Projekt, ihr müsst euch einfach vorstellen, Android braucht viel mehr Ressourcen, weil auch viel mehr Programme da laufen. Und ein Plasma Mobile braucht einfach diese ganzen Ressourcen nicht, um fast genauso gut zu laufen oder sogar besser zu laufen als ein Android auf der gleichen Hardware. Zu anderem ist es ja auch fast Vanilla-Linux, was drauf läuft, was hier eingesetzt werden kann, also ohne große Android-Blobs und ohne Lib-Hybris. Das heißt, im Grunde genommen ist das ein ziemlich interessantes Projekt, wie ich finde, auch wenn das natürlich jetzt schon immer noch Jahre entfernt ist davon, im Alltag für Lieschen Müller oder so alltagstauglich zu nutzen sei. So, das war's jetzt für die Themen in dieser Woche. Wir machen weiter mit der Kategorie in dieser Woche und dort haben wir nur eine Kategorie in dieser Woche. Deshalb seht ihr, es ist wirklich eine relativ kurze Folge diesmal. Distro der Woche haben wir nämlich. Tails 4.13 ist erschienen. Die Distro für Anonymität im Netz ist in der neuen Version erschienen, basierend auf Debian 10 Buster. Als Kernel kommt der Kernel 5.8.10 zum Einsatz. Der stammt aus den Buster Backports Quellen und der ermöglicht einem auch auf aktuellen modernen Computern zu laufen. GNOME 3.30 wird als Standard-Desktop verwendet, kommt dann auch mit LibreOffice, Firefox, Thunderbird mit an Bord und natürlich auch Netzwerk-Traffic, der komplett über Tor geroutet ist. Das heißt, irgendein Programm, was ihr installiert, das läuft dann alles, der ganze Netzwerk-Traffic über Tor. Tails läuft auch nur im Arbeitsspeicher. Es gibt es nur als Live-System. Installieren könnt ihr es nicht. Hat den großen Vorteil, es werden keinerlei Daten auf die Festplatte geschrieben. Selbst wenn die Festplatte eine Swap-Datei oder eine Swap-Partition hat, wird diese ignoriert und nicht genutzt. Schöne Sache, wie ich finde, wenn ihr anonym im Internet unterwegs sein wollt oder anonym auf irgendeinem Rechner unterwegs sein wollt, ohne Daten zu hinterlassen oder ganz allgemein einfach ein bisschen was mehr an Sicherheit haben wollt, beim Online-Banking im Ausland beispielsweise, dann könnt ihr Tails einsetzen, einfach runterladen, auf USB-Stick packen, in irgendeinen Rechner reinschieben und davon booten und dann sollte das Ganze laufen. Die 64-Bit-Variante hat eine Größe von 1,2 GB und steht als ISO zum Download bereit, da könnt ihr euch das Ganze eben auch herunterladen. Die Links findet ihr wie gehabt natürlich auch wieder in der Beschreibung. Und das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es geschafft, unter 20 Minuten zu bleiben. Dafür möchte ich ein Lob in den Kommentaren erhalten. Das war es für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.